Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Innovation Booster Podcasts von Consider Funding. In unserem Podcast dreht sich alles um Fördermittel für Innovationen in Unternehmen. Und heute haben wir wieder mal einen ganz besonderen Gast für euch, Wolf Dietrich oder kurz WD. Er ist Geschäftsführer der Feldbinder Spezialfahrzeuge. Und Feldbinder ist ein renommiertes Familienunternehmen, das sich auf den Bau von Silo- und Tankfahrzeugen spezialisiert hat. Also diese Fahrzeuge, die beispielsweise bei Alarm für Cobra 11 dann in die Luft fliegen. Und WD wird nicht nur über die beeindruckende Geschichte seines Unternehmens und seine Rolle als Nachfolger sprechen, sondern auch darüber, wie Feldbinder in der Corona-Zeit in Kontakt mit Fördermitteln gekommen ist und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Daher seid gespannt, viel Spaß mit der Folge. Bevor es losgeht, noch eine Sache in eigenem Interesse. Neben dem, was ich bei Consider Funding mache, leite ich im KI-Bundesverband ja auch noch die Arbeitsgruppe Forschungstransfer. Und dort sind wir gerade dabei, eine Umfrage zu veröffentlichen, die uns dabei hilft zu verstehen, wo deutsche Unternehmen aktuell mit dem Thema KI stehen, sodass wir dann entsprechend Handlungsempfehlungen aussprechen können, beispielsweise für die Politik, um dort nicht abgehängt zu werden, sondern vielleicht sogar irgendwann mal wieder vorausgehen zu können. In dem Sinne, in den Shownotes findet ihr einen Link zu dieser Umfrage. Füllt den gerne aus, es sind keine persönlichen Daten notwendig, nur ein paar Demographics, damit wir grob einordnen können, woher ihr kommt. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei mitmacht. Vielleicht kriegen wir da sogar in ein paar Wochen nochmal einen Gast aus dem KI-Bundesverband, aber ich will noch nicht zu viel verraten. In dem Sinne, bis bald und viel Spaß mit der Folge.
WD, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen hier im Podcast. Magst du dich direkt selbst vorstellen?
Ja, gerne. Vielleicht muss ich das WD einmal erklären. Das ist die Abkürzung für Wolf Dietrich und das ist deutlich einfacher, denke ich, jetzt hier auch in dem Podcast zu verwenden. Ja, bin selber 50 Jahre alt geworden, bin einer von vier Geschäftsführern der Firma Feldbinder Spezialfahrzeugwerke. Ich weiß nicht, ob wir jemals in Cobra 11 mal vorgekommen sind, aber wir produzieren Silo- und Tankfahrzeuge und in Silofahrzeugen wird klassischerweise, werden Güter transportiert, die staub- und rieselförmig sind, Dinge wie Zement beispielsweise oder Zucker. Und in den Tankfahrzeugen werden Flüssigkeiten transportiert. Das kann Bitumen sein, das können Gefahrstoffe sein, das kann aber auch mal flüssige Schokolade sein. Und das sind sehr aufwendige Fahrzeuge, die eine Heizung brauchen. Wenn die Heizung ausfällt, dann hat man eine andere Form der Schokolade. Das ist auch nett, aber das ist nicht das Ziel und nicht die Transportaufgabe, die wir erfüllen wollen.
Ja, Truppe an Werkstudenten kannst du dann beschäftigen, die da die Schokolade da raus essen und dann geht's weiter.
Ja, schön ist auch Zement. Das ist auch eine schöne Aufgabe und das kommt auch immer wieder mal vor. Und von daher dann die nicht ganz so angenehme Aufgabe im Fahrzeugbau.
Okay. Magst du zum Unternehmen in Summe ein bisschen zur Geschichte, wie es sich entwickelt hat und wie ihr so aufgestellt seid, ein bisschen noch was sagen?
Ja, es ist für einen Fahrzeugbauer eigentlich ungewöhnlich, weil es wirklich eine klassische Garagengründung. Die Firma ist gegründet worden 1975 in einem kleinen Ort namens Drage. Das ist in der Nähe von Winsen an der Luhe und Winsen an der Luhe liegt eigentlich sehr schön gelegen an der Elbe und zwischen Hamburg und der Hansestadt Lüneburg. Und dort hat sich letztendlich mein Schwiegervater, das ist ein Familienunternehmen, mit einem Vertriebler der Firma Hermanns häufiger getroffen, um Silofahrzeuge zu spezifizieren. Und aus dieser geschäftlichen Beziehung ist dann die Geschäftsidee entstanden, Feldbinder zu gründen, einfach weil damals der Werkstoff noch Stahl war. Das war sehr, sehr schwer und ging natürlich zulasten der Nutzlast. Und dann war es eine spezielle Bauform, die sie gerne realisieren wollten. Das konnte die damalige Firma oder wollte sie nicht konstruktiv umsetzen. Und daraufhin haben sie dann 1975 beschlossen, eben dieses Geschäftsmodell Feldbinder Silofahrzeuge zu gründen und haben das damals dann in einer kleinen Werkstatt in Drage getan. Das interessanterweise war das die Werkstatt wiederum des Schwiegervaters meines Schwiegervaters, bei dem mein Schwiegervater als technischer Leiter angestellt war. Und dann wurde irgendwann diese Werkstatt zu klein und die beiden mussten nach Hamburg-Billstedt ausweichen. Und dann in den 80er Jahren wurde eben halt auch diese Werkstatt zu klein und das Unternehmen kam dann nach Winsen an der Luhe, wo gerade ein neues Gewerbegebiet entwickelt wurde. Und da ist dann seit Anfang der 80er Jahre dann auch der Hauptsitz. Und nach der Wende 1990 gab es noch die Möglichkeit, in ein Werk in der Lutherstadt Wittenberg hinzuzukaufen. Insgesamt hat das Unternehmen jetzt 850 Mitarbeiter mit diesen beiden Produktionsstandorten und 5 Servicestandorten. Es gibt dazu noch Servicepartner und letztendlich ist so Westeuropa mit einem leichten Exportanteil in Richtung Australien, Neuseeland, Asien das Geschäftsfeld, in dem wir uns im Moment tummeln.
Wie viele Fahrzeuge produziert es so im Jahr?
Ja, das ist bei uns eine schwierige Kenngröße, weil diese Fahrzeuge eben von groß bis klein sein können. Wir machen nicht nur Straßenfahrzeuge, sondern auch Bahnfahrzeuge. Das heißt, einfach um eine Vorstellung zu bekommen, manche Fahrzeuge von uns, gerade große Silofahrzeuge im Futtermittelbereich, da braucht es fast über 800 Stunden, die zu fertigen. Und insofern ist die Stückzahl nicht ganz so entscheidend, sondern wir messen unsere Produktivität eher an den Produktivstunden, die wir aufwenden. Aber man kann eben sagen, wir produzieren zwischen 1800 und 1300 Fahrzeuge. Das ist, wie gesagt, eben aber sehr abhängig vom Produktmix. Wie gesagt, ein großer Silofahrzeug im Bahnbereich ist ungefähr das Dreifache, Vierfache an Dimensionen von einem kleinen Silofahrzeug für die gleiche Transportaufgabe im Straßenbereich.
Und welchen Stellenwert hat Entwicklung und Innovation bei euch?
Ja, für uns ist es nicht so, dass wir Innovation, sagen wir mal, als singulären oder eigenständigen Bereich sehen, sondern für uns ist Forschung und Entwicklung etwas, was sehr projektspezifisch passiert im Zusammenspiel mit dem Kunden. Also der Kunde kommt zu uns und sagt, pass auf, ich habe eine besondere Transportaufgabe für ein Transportgut. Ich habe eine besondere Be- und Entladesituation. Ich habe vielleicht auch landesspezifische Restriktionen, was die Straßenverkehrszulassungsordnung anbelangt. Und wir müssen jetzt uns mal zusammensetzen und überlegen, wie können wir ein Fahrzeug konstruieren, das auf der einen Seite die rechtlichen Anforderungen erfüllt, aber auf der anderen Seite das Maximale an Nutzlast für mich bringt. Und das ist eigentlich ja der Anstoß für Innovation. Also es ist nicht so, dass wir uns orientieren und was passiert am Markt oder beziehungsweise wir in eine Art Marktforschung gehen und dann sagen, das wird aus unserer Sicht der zukünftige Bedarf sein, sondern wir pflegen den sehr, sehr engen Dialog mit den Kunden. Daraus kann sich natürlich durchaus mal etwas entwickeln, was wir meinen, was passt für den Marktbedarf. Aber meistens ist Innovation bei uns ein Kundenanstoß.
Und inwiefern wirken sich aktive Entwicklungen auf euch aus, wie beispielsweise jetzt die Elektromobilität, wie Themen Wasserstoff und Co.? Hat das bei euch Impact?
Ja, das hat natürlich schon insofern Impact, als dass die eine oder andere Transportaufgabe sich für uns verändert. Man muss sagen, wir sind da etwas im wahrsten Sinne des Wortes hinten dran. Wir produzieren ja Auflieger oder Anhänger, wenn man so will. Das heißt, wir sind eher etwas unabhängiger von der Antriebsart der Sattelzugmaschine. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich dann in der Schnittstelle auch Auswirkungen auf unser Produkt. Aber wir sind eher etwas unabhängiger von diesen Fragen, wie werden zukünftig LKWs angetrieben. Auf der anderen Seite ist das auch nicht so ganz richtig, weil wir werden ja, je nachdem, welchen Weg wir einschlagen, aber sicherlich durch mehr Elektromobilität auch höhere Gewichte sehen bei den LKWs. Das reduziert natürlich wieder das zulässige Gesamtgewicht. Und da müssen wir versuchen, gegen zu kompensieren, indem wir natürlich versuchen, von unserer Konstruktion her leichter zu werden, um wieder diesen Nutzlastnachteil auszugleichen. Also insofern ist Wasserstoff zum Beispiel, das könnte man ja meinen, weil wir Druckbehälter produzieren, das ist nicht unser Thema, weil Wasserstoff eben nicht mit den Drücken gefahren wird oder transportiert wird, für die wir Behälter bauen. Ja. Also wir haben eben einen Prüfdruck von 3 bar, einen Betriebsdruck von 2 bar und da ist Wasserstoff natürlich in ganz, ganz anderen Welten unterwegs.
Ja.
Wie macht ihr das vom Geschäftsmodell? Weil für mich klingt das sehr nach einer auch kleinserien-kundenspezifischen Entwicklungsarbeit, die notwendig ist. Kommen diese Entwicklungsergebnisse dann auch anderen Kunden zugute oder bleibt das sozusagen in der Sphäre des spezifischen Kunden? Wie legt ihr die Kosten um?
Ja, es ist natürlich schon so, dass wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich muss eine gewisse Transportaufgabe erfüllen, dann wird die nie komplett singulär sein. Also es gibt dann definitiv Kunden, die gleiche Transportaufgaben zu erfüllen haben, die vielleicht sogar beispielsweise in der Zementindustrie haben wir es so, dass wir die großen Zementhersteller, die haben teilweise eigene Flotten, aber hier haben eben auch Transportunternehmen, die für sie fahren. Mhm. Und dann sind natürlich die Transportaufgaben gleich. Ja. Also insofern nutzen wir natürlich das, was wir an Erkenntnissen gewinnen, beziehungsweise an Konstruktionen, dann auch für andere Kunden. Und man kann es letztendlich auch in dem Markt nicht so abschirmen, weil häufig ist so, ein Fahrzeug ist auf der Straße, das wird wahrgenommen. Mhm. Das wird ja auch von vielen Spediteuren dann teilweise vielleicht im Eigensinne auch beworben. Und dann kommt natürlich immer auch die Frage, guck mal, bei dem Spediteur XY haben wir dieses Fahrzeug gesehen, das ist von euch. Inwieweit gibt es da das eine oder andere, was ich eben für meine Transportaufgabe adaptieren kann?
Okay, interessant.
Und wie kommen wir an der Stelle jetzt von ich baue Anhänger oder Auflieger, hast du es gerade genannt, hin zum Thema Fördermittel? Wie hängt das für euch zusammen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich kann eigentlich so sagen, dass wir sind ja Unternehmensnachfolger von Gründern und die Gründer waren immer sehr förderfeindlich. Das hatte natürlich was damit zu tun, wie damals Förderungen auch ausgestaltet waren. Sehr kompliziert, sehr viel Aufwand, sehr, sehr bürokratisch. Und insofern kommen wir aus einer förderfeindlichen Kultur, was auch nicht ganz richtig ist, weil beispielsweise damals die Übernahme des Werkes in Wittenberg, das war auch nur möglich mit staatlichen Förderungen. Aber das war so die Grundhaltung. Und in gewisser Hinsicht ist diese Grundhaltung auch noch vorhanden. Wir sind zu dem Thema Förderung gekommen, gerade in der Corona-Zeit, weil es da doch die eine oder andere Förderung gab, die uns sehr geholfen hat. Das muss man ganz klar sagen. So haben wir uns dann den Förderthemen genähert. Die wurden teilweise herangetragen über die Förderbanken. Wir haben da zwei Bundesländer, in denen wir aktiv sind mit unseren Werken. Einmal Niedersachsen, einmal Sachsen-Anhalt. Und wir hatten dann letztendlich den Anstoß von der N-Bank, das ist die niedersächsische Förderbank, ob wir uns nicht mal zwei Förderprogramme etwas näher ansehen wollen. Das war Neustart Niedersachsen, einmal Investition und einmal Innovation. Und so sind wir eigentlich in dieses Thema Förderung hineingeschlittert. Und wenn man sich dann Förderung nähert, beziehungsweise dann auch mehr in den Dialog geht, in unserem Fall mit der N-Bank oder mit der IHK, dann wird man natürlich auch aufmerksam gemacht auf andere Möglichkeiten der Förderung. Und dann ein Programm, das wir sozusagen gemeinsam genutzt haben oder beschreiten, das ist die Forschungszulage. Und auf die Forschungszulage sind wir über die IHK aufmerksam geworden, die gesagt haben, schaut mal, das ist doch etwas, was vielleicht für euch als Mittelständler nicht mit diesem administrativen, bürokratischen Unterbau auch interessant sein könnte.
Ja, spannend. Ich erinnere mich noch an die Situation. Ich glaube, als wir zusammengekommen sind, da hattet ihr es auch schon ein, zwei Mal versucht. Wir hatten dann zusammen mal telefoniert und du hast gesagt, dieses Thema, ne? Geh mir weg damit. Ich dachte, hey, so viel kostet es gar nicht upfront. Wir können es probieren. Und ich habe mir den Antrag damals angeschaut und habe gesagt, ey, das, was ihr als Nachforderung bekommen habt, das hätten wir beantworten können. Das hätte einfach funktioniert. Und dann haben wir ja damals den ersten Antrag gemeinsam eingereicht und ich dachte, okay, ja, lass uns das mal mit dem Aufwand probieren, so minimal. Die haben ja dazu schon mal quasi halb Ja gesagt und hatten nur noch eine kleine Rückfrage. Und dann haben wir das gemacht und dann wurde der erste Antrag erstmal abgelehnt. Und ich so, Mist, ey. Das war echt bitter. Und dann haben wir es aber nochmal eingereicht und wir haben inzwischen jetzt zwei Förderanträge positiv bewilligt bekommen, richtig?
Korrekt,
genau. Ja. Da müssen wir jetzt halt nur noch Richtung Auszahlung weiterdenken. Ja. Weil das war auch, an dem Beispiel sieht man, finde ich, wie sich auch die Förderkonditionen über die Zeit entwickeln. Also wir haben 2021 hätte man ganz andere Förderprogramme noch durchbekommen, jetzt hier bei dem Forschungszulagengesetz, als jetzt 2024. Und das ist teilweise nicht immer über diese Gesamtlaufzeit, sondern teilweise ist das wirklich mit 3 Monats Abstand, dass einmal was bewilligt wird und 3 Monate später nicht mehr. Was aber echt unausgesprochene Regeln teilweise sind, die nirgendwo stehen und dann hakt man nach und dann kommt eine Antwort, die können wir bei zukünftigen mal einbauen. Das ist manchmal echt nicht ohne. Weil das hat die Geschichte für mich auch wieder voll gezeigt.
Ja, absolut. Also vielen Dank erstmal für das Lob, dass wir nah dran waren. Und vielleicht, um das zu erläutern, wie gesagt, wir haben jetzt nicht den Unterbau, die solche Förderungen bearbeiten können. Häufig ist es ja so, dass diese Förderanträge ja auch relativ stark in das Innerste eines Unternehmens eingreifen. Also ich muss ja dann doch mal offenlegen, was verdient der eine oder andere. Und das ist ja nicht schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht etwas, was ich im Unternehmen jetzt breitstreuen kann. Und insofern hatte ich auch ein bisschen den Ehrgeiz. Also als Geschäftsführer muss man ja auch mal beweisen, dass man auch ein bisschen Mehrwert stiften kann. Den hatte ich den Ehrgeiz, diese Förderung auch selber zu beantragen. Und das ging bei der einen oder anderen Förderung leichter. Und hier bei der Forschungszulage sind wir da tatsächlich an unsere Grenzen gekommen, was insofern ein bisschen merkwürdig war, deswegen halt auch meine etwas ungehaltene Reaktion, weil sie auch immer als besonders leicht und einfach angepriesen wurde. Und ja, unsere beiden ersten Versuche waren nicht erfolgreich und aus den Nachforderungen sind wir dann einfach nicht schlau geworden. Und dann haben wir uns nochmal an die IHK gewandt, ob die uns nicht einen Tipp geben können. Und die haben gesagt, ja, vielleicht versuch's jetzt doch nochmal mit einem Fördermittelberater. Und haben dann über befreundeten Unternehmen den Kontakt zu euch gefunden. Ja, und dann war ich ein bisschen schadenfroh, als ich es beim ersten Mal auch nicht geschafft habe. Aber da war ja schon zu erkennen, dass es jetzt vielleicht doch im weiteren Anlauf auch klappen kann. Und das hat's ja dann auch. Also insofern, ja, war das natürlich dann für uns doch auch mal die Erfahrung, dass ein Berater auch für uns einen Mehrwert bringen kann.
Das freut uns sehr zu hören.
Ihr habt dann ja also doch jetzt einiges an Erfahrung auch sammeln können mit verschiedenen Programmen, verschiedenen Fördergebern. Selbst versucht mit Beratern. Wie würdest du diese Erfahrung insgesamt einsortieren und bewerten?
Ja, letztendlich haben wir, wenn man so will, sag mal 3 Bereiche, in denen wir Erfahrungen gesammelt haben. Das würde ich sagen, das waren einmal diese Corona-Hilfen, die für uns mehr aus diesem Bereich Förderbanken kamen, vor allem N-Bank. Wir haben an einem Förderprogramm teilgenommen, der BAFA. Wir haben im Bereich ja Transformationskonzept, Transformationsplan, wo es ja darum geht, CO2 zu reduzieren, innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums eben auch eine BAFA-Förderung zur Erstellung dieses Transformationskonzepts in Anspruch genommen, haben wir noch nicht abgerufen, aber das steht aus. Und wir hatten jetzt Erfahrungen mit der Forschungszulage. Letztlich würde ich schon sagen, dass die Forschungszulage ein Konzept ist, das gut handhabbar ist. Allerdings braucht man schon Unterstützung, aus meiner Sicht. Also es gibt sicherlich vielleicht Unternehmen, die dann einfach von ihrer Denke da geübter sind. Also bei uns ist ja so, dass dass der eine oder andere Ingenieur einfach aus seiner beispielsweise universitären Erfahrung schon ein bisschen mehr Erfahrung hat mit Fördermitteln, mit Mittelbeantragung. Und er wird sich wahrscheinlich da etwas leichter tun. Wir haben einfach diese Erfahrung nicht im Haus. Und insofern, wenn man sie nicht hat, dann tut man sich da etwas leichter. Grundsätzlich ist das Problem von Förderung immer die bürokratische Ausgestaltung. Und die kann halt dazu führen, dass eigentlich eine kleine Förderung, die man erhält, die überschaubar ist, aber dann ja mehrere Aktenordner nach sich zieht. Und da ist dann wirklich die Frage, ist das tatsächlich vom Kosten-Nutzen her gerechtfertigt? Weil das ist ja nicht nur Aufwand auf Unternehmensseite, sondern das ist ja auch immer Aufwand in der Verwaltung. Häufig gibt die Verwaltung das ja dann heraus an Projektträger. Und da stelle ich hin und wieder auch mal den gesamtwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen in Frage, weil einfach der Aufwand enorm hoch ist. Das ist ein interessantes Spannungsfeld. Da kann man lange drüber diskutieren. Aber das ist, glaube ich, etwas, wenn man jetzt in die Förderzukunft denkt, wo aus meiner Sicht dringend dran gearbeitet werden muss, weil am Ende wollen wir ja Innovation fördern und nicht an den administrativen Aufwand.
Das teilweise ist das echt nicht so einfach, weil es war beispielsweise, wenn wir jetzt nicht in die Richtung von der Forschungszulage denken, sondern eher in die Richtung von der Projektförderung. Dort war es ganz lang ein konkretes Beispiel. Man konnte als kleines mittelständisches Unternehmen mit einer Projektpauschale rechnen. Das heißt, ich habe mein Arbeitnehmerbrutto und packe dann 100% oder 120% drauf und das sind die Kosten, mit denen ich rechnen kann. Ja. Inzwischen ist es so, dass ich eine detaillierte Aufstellung meiner Lohnnebenkosten machen muss, um die dann draufpacke. Ist super viel mehr Aufwand. Aber warum passiert das? Weil es Unternehmen gab, deren Existenzgrundlage die Fördermittel waren. Die hatten kein existierendes Geschäftsmodell. Und in dem Moment wurden die Fördermittel in eine Richtung geschoben, die nicht richtig war an vielen Stellen, wo es ausgenutzt worden ist. Und dann kam wieder das nächste bürokratische Instrument und das nächste und das nächste und das nächste. Und auf einmal ist es dann für die Unternehmer, die es eigentlich ernsthaft nutzen wollen, bei denen es passt, die einen Business Case haben, der auch irgendwo funktioniert, da ist es dann super komplex und die leiden dann darunter. Und hast du da eine Tendenz, wie man sagt, okay, wo wäre für dich der Punkt, wo du sagst, dass es so viel Bürokratie, so viel braucht, dass es nicht ausgenutzt wird und auf der anderen Seite aber, hey, es ist trotzdem irgendwo handhabbar. Wo wäre da so für dich der Grad?
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig schwer zu beantwortende Frage und letztendlich darf man ja Bürokratie an sich nicht verteufeln. Also du hast ja genau den richtigen Punkt angemerkt. Bürokratie erfüllt ja auch einen Zweck, dass Dinge nicht missbraucht werden, dass ich ein Maß an Kontrolle und Steuerung habe. Und das ist natürlich ein schmaler Grat. Ich glaube, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei allen Förderprogrammen, dass relativ wenig nach der betriebswirtschaftlichen Berechtigung gefragt wird. Ja. Also es ist ja, wenn ich Geld aufnehmen will als Startup in einem privatwirtschaftlichen Bereich, dann muss ich ja mit einem Business Case kommen und sagen, okay, so denke ich, wird sich das am Ende in Margen umschlagen. Ja. Und das ist ja bei Förderprogrammen, gut, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, es kommt ja immer darauf an, welches, aber ist zumeist nicht der Fall. Ja. Vielleicht eine sehr pauschale Aussage, aber das ist etwas, was aus meiner Sicht auf jeden Fall dazugehört. Ja. Das ist natürlich sehr schwierig dann zu bewerten für einen Projektträger, der mehr über die innovations- und technische Seite kommt, weil das ist eigentlich erstmal nicht unbedingt, was ihn interessiert. Ja. Aber ich glaube, in die Richtung müssen wir auf jeden Fall kommen, weil Fördermittel sind auch Steuergelder und irgendwann müssen diese Steuergelder auch wieder zurückfließen, aus meiner Sicht. Und diese betriebswirtschaftliche Kontrolle, die fehlt eigentlich als bürokratischer Baustein. Und da würde ich sagen, da kann man dann vielleicht die eine oder andere bürokratische Hürde abbauen, aber da einen deutlich größeren Schwerpunkt drauflegen.
Okay, sehr, sehr spannend. Ich habe mich über das Thema tatsächlich mal mit einer Projektträgerin unterhalten und die hat gesagt, ja, wir könnten das mehr prüfen. In den Anträgen stehen häufig, gerade in den größeren Anträgen, stehen konkrete Kennzahlen drin, die ich erreichen muss, Verwertungsplan und so weiter. Das gibt's alles. Aber wenn die das ernsthaft prüfen wollten und sagen, okay, ihr habt da reingeschrieben, in 5 Jahren wollt ihr das und das hinbekommen, dann müssten wir die letzten 10% der Förderung zurückhalten, bis wir das geprüft haben. Und das ist schwierig. In Österreich gibt es ein anderes Konzept, was ich ganz spannend fand. Die sagen, die haben auch diesen Forecast mit drin. Und später, da bin ich nicht 100% für mich, ich kenne mich in Deutschland aus. Das habe ich von einem österreichischen Unternehmer mal gehört, dass sie, wenn sie diese Zahlen dann nicht erreichen, die sie vorher prognostizieren, dann müssen sie das anteilig zurückzahlen. Auf der anderen Seite soll ja Forschung und Entwicklung gefördert werden, was auch wieder schiefgehen kann, wo ich ja explizit mit ins Risiko gehe als Staat. Das ist ein echt schwieriges Spannungsfeld, wo ich noch für mich keine klare Meinung habe, wie man das am Schluss lösen sollte.
Ja, es ist auch extrem spannend, weil natürlich, ich will ja gerade Unternehmen stützen oder beziehungsweise unterstützen, die ja erst letztlich in eine Umsatz- und Ertragssituation kommen wollen oder kommen müssen. Mhm. Und da dann am Ende zu sagen, du verbindest das dann später mit einer Rückzahlungspflicht, also das kannst du aus meiner Sicht nicht machen. Ja. Ich denke aber schon, was du verlangen kannst, ist, dass eben ein Geschäftsplan vorgelegt wird und dass man den auch zumindest grob plausibilisiert, weil viele Dinge, die werden dann doch, oder so war es die Erfahrung, gut, es war vielleicht eben halt auch so diese Corona-Zeit, in der man gesagt hat, ich muss jetzt stützen, ich muss unterstützen. Da mag das durchaus nachvollziehbar sein, dass man das vernachlässigt hat. Mhm. Aber bei anderen Förderungen ist das aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass das ein Teil ist. Und ich glaube schon, dass man dann bei anderen Dingen etwas abrüsten kann. Also jetzt mal ein Beispiel herausgenommen, sind so Förderzeiträume. Ja. Und da zu sagen, also der Förderzeitraum, also ich verstehe das aus fiskalischen Gründen schon, aber auch da wird es sicherlich andere Möglichkeiten geben. Aber ich sage, die Förderung, die kriegst du nur für diesen Zeitraum und dann muss das Projekt umgesetzt werden. Und ich denke, seid ihr Unternehmer genug zu wissen, dass es einfach Dinge gibt, die manchmal dagegen laufen. Ja. Da wird eben etwas nicht fertig und den Prototyp kriege ich nicht hin. Und so, und dann am Ende stehe ich vor der Situation, dass ich die Mittel nicht bekomme oder ich muss sie zurückzahlen. Ja. Und das sind eigentlich Dinge, die sollte man auch rausnehmen, weil sie ja eben einfach auch aus meiner Sicht innovationsfeindlich sind.
Ja. Mhm. Das schürt auch eine gewisse Angst dadurch dann, ne? Beim Motto, hey, wenn ich das mache, ich muss zurückzahlen. Wenn das im falschen Moment passiert, kann das vielleicht sogar unternehmensgefährdend sein. Ja, das ist schon manchmal nicht ohne dann. Ne?
Ja. Eine Frage, die ich da anschließen wollen würde, ist, inwieweit hat denn diese gemachte Erfahrung mit Fördermitteln, gerade im Bereich Innovation für euch, Auswirkungen jetzt auf die Arbeit in den nächsten Jahren?
Ich glaube, was schon ein Zugewinn war, war mal über Innovation als solche zu sprechen mit jemandem, der von außen kommt. Mhm. Also wir haben ja viel Außenkontakt, aber der ist natürlich immer sehr kundenspezifisch. Mhm. Und ich glaube, das war interessant, einfach für unsere Organisation. Am Ende sind ja doch dann viele involviert, ob das die Konstrukteure sind, Leitung, Konstruktion, Produktion oder eben auch mal Personalabteilung, einfach über so einen Antrag mal an einen Tisch zu kommen und zu sagen, was machen wir hier gerade? Was ist eigentlich das Projekt? Wie ist der Projektzeitplan? Welche Forschungs- und Entwicklungsschritte gehen wir? Inwieweit muss eine Produktion auch unterstützen, dass wir diese Innovation tatsächlich umsetzen kann? Und insofern war sozusagen dieser Ansatz von außen, der, glaube ich, hat sehr gut getan, weil er einfach das Projekt nochmal anders strukturiert hat. Das ist sicherlich für denjenigen, oder für euch, die uns da unterstützt haben, gar nicht so wahrnehmbar. Das ist eher was abläuft, wenn ihr wieder draußen seid und bei der Antragsstellung unterstützt. Aber das war eigentlich ein sehr, sehr guter Einfluss, der von außen kam. Auch die Professionalität in der Aufbereitung, die Dinge eben sehr kurz zu halten, sehr effizient abzuarbeiten. Mhm. Und das vieles im Leben ist ja Learning by Doing oder wird von außen herangetragen über Vorbilder, bei denen man sich was abschauen kann. Und insofern, das ist etwas, glaube ich, was wir gut haben mitnehmen können aus diesem ganzen Prozess.
Sehr spannend. Christopher, merkst du was? Das war das zweite Mal heute schon an diesem Aufnahmetag, wo jemand quasi unsere Technologieberatung in diesem Kontext herausgehoben hat. Vielleicht sollten wir das wirklich mal in unser Angebot mit aufnehmen. Dann haben wir einen Punkt mehr, den wir machen für das gleiche Geld.
Ja, es ist also die Klarheit, Struktur, externer Blick auf so ein Thema, dass man quasi, wenn man es in der eigenen Suppe schwimmend quasi immer so vor sich hin macht, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Denkanstöße bringt. Und also nehmt ihr da Aspekte draus mit, wo ihr sagt, okay, das werden wir jetzt in Zukunft immer anders machen als bis jetzt?
Das ist schwer für mich zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Das, glaube ich, ist auch sehr personenabhängig, inwieweit jemand sich dann ein Vorbild nimmt. Jetzt ist es auch nicht so, wie beispielsweise bei einer Einführung eines ERP-Systems, wo ich jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum von einem Externen begleitet werde, der dann auch eine gewisse Prägung hinterlässt. Also dafür sind, glaube ich, unsere Projekte eben dann doch zu kurz, ja, dass man sich, sagen wir mal, kulturell und von der Arbeitsweise und von den Prozessen her annähert. Mhm. Aber es ist eben mehr dieses nochmal Durchdenken des Projektes, wie strukturiere ich das Projekt? Ja. Und das denke ich schon, dass das von Einzelnen sehr stark
aufgenommen wird. Also der Nutzen für das unmittelbare Vorhaben, der ist da.
Definitiv.
Ob der darüber hinaus wirkt, das ist eher...
Wird sich zeigen.
Genau.
Ja, das muss ich zeigen. Ist, glaube ich, dann aber sehr personenabhängig. Ja, wie viel schaue ich mir ab oder wie weit bleibe ich eigentlich so ein bisschen bei meinem Arbeitsstil?
Ja. Weiß die Gründergeneration von der Nutzung von Fördermitteln?
Sind die das da? Ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also leider beide Gründe, oder einer der Gründe ist leider verstorben. Es lebt eben nur noch mein Schwiegervater. Wir haben schon auch einen ständigen Austausch und genieße das auch sehr, jemanden zu haben, der einfach lebenserfahrener ist, der viele Auf und Abs mitgemacht hat, der viele Krisen durchstanden hat. Und da ist es immer ganz gut, wenn man mal seinen Kopf auf die Schulter legen kann. Das ist sehr hilfreich. Ich denke schon, dass ich ihm davon erzählt habe, weil das sind natürlich schon Themen, die einen bewegen und über die man sich natürlich auch wahnsinnig freut, wenn eine Innovation auch anerkannt wird. Also wir bewegen uns schon im Bereich der Patente und Gebrauchsmuster und das ist schon etwas, worauf wir auch Wert legen, weil es ja auch irgendwie ein Ausdruck ist unserer Innovationsfähigkeit. Das ist, wenn man so will, ein bisschen Gütesiegel auch.
Und es gibt sogar ein Gütesiegel dabei. Ne? Also könnt ihr jetzt mit draufpacken.
Genau, und insofern sind das natürlich für uns auch Erfolgsmomente. Also ganz vom Monetären abgesehen, sondern es wird ja auch eine Forschung und Entwicklungsarbeit honoriert. Und insofern bin ich mir sicher, dass ich ihm davon erzählt haben. Ja,
aber die Förderfeindlichkeit stand dann nicht mehr im Vordergrund sozusagen.
Nee, ich glaube, es ist, man nimmt dann gerne entgegen, was man okay, ja. Nein, wobei, wie gesagt, die beiden sind ausgeschieden und haben sich letztendlich sozusagen auch aus dem operativen Geschäft verabschiedet, aber sind natürlich klar mit dem Herzen dabei. Das ist klar, wenn man so ein Unternehmen aufgebaut hat und er hat fast 47 Jahre lang gearbeitet und dann liegt einem, also nicht 47 Jahre komplett bei Feldbinder, aber das Gros seiner Berufstätigkeit ist natürlich diese Gründung und dann liegt einem das natürlich am Herzen, klar.
Ja, absolut. Und die Nutzung von Fördermitteln in der Zukunft, wie blickst du auf die?
Ja, also ich denke, wir werden auf jeden Fall im Bereich der Forschungszulage weitermachen. Mhm. Wir haben ja noch ein drittes Projekt, dem wir uns nähern wollen. Wir haben ja im Moment uns nur fokussiert auf diesen Standort in Winsen an der Luhe, aber wir haben eben auch sehr, sehr spannende Themen in Wittenberg. Da machen wir ja mehr Tankfahrzeuge und Bahnfahrzeuge. Und ich denke, da haben wir noch 3-4 Sachen, die wir auf jeden Fall aufarbeiten sollten. Und wir werden das Instrument nutzen. Wir sind aber auch bestrebt, einfach in der Diskussion mit den Verbänden, mit der IHK, da auch zu Verbesserungen zu kommen. Und das ist vielleicht eben halt auch so der kritische Unterton bei den Förderungen. Wir haben da eben schon, ja, wie soll man sagen, auch eine gewisse Ungerechtigkeit durchaus. Die hat ja versucht, die Forschungszulage zu adressieren. Aber derjenige, der eben nah dran ist an den Programmen, derjenige, der den eigenen Unterbau hat, der hat natürlich auch bessere Möglichkeiten, solche Programme in Anspruch zu nehmen. Und aus meiner Sicht sollte Förderung diskriminierungsfrei sein. Und um das mal einfacher zu fassen, ich glaube, jeder sollte unterstützt werden beim Zugang zu Infrastruktur, das heißt Gewerbeflächen, Zugang zur digitalen Infrastruktur und natürlich in den heutigen Zeiten ganz prominent zu Personal. Und das sind, glaube ich, einfach die großen Themen, die uns bewegen sollten und für die wir einfach auch wahnsinnig viel Geld brauchen. Also allein das Thema digitale Infrastruktur oder Verkehrsinfrastruktur. Ich denke, da sollten wir als Deutschland versuchen, wirklich unsere Kräfte zu bündeln und diese Themen voranzubringen. Natürlich haben wir auch staatliches Interesse, gewisse Industrien zu fördern. Und da würde ich sehr befürworten, wenn man da Schwerpunkte setzt, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt für uns als Fahrzeugbauer spricht.
Ja, das ist ganz spannend. Das deckt sich tatsächlich mit einer Veröffentlichung, die ich in meiner Rolle als Arbeitsgruppenleiter Forschungstransfer im KI-Bundesverband veröffentlicht habe. Dort haben wir unter anderem gesagt, das ist eigentlich cool, wenn ein Förderprogramm zu haben, was da jetzt jungen KI-Unternehmen vor allem dabei hilft, Zugang zu relevanten Dienstleistungen zu erhalten. Also zu sagen, okay, ich kann mich für diesen Topf bewerben und da kann ich mir dann, wenn ich das brauche, hole ich mir einmal eine Dienstleistung raus, keine Ahnung, baue mir eine Website, einmal eine Patentanwaltsdienstleistung, einmal das nächste und das nächste und das nächste, weil es gibt für all diese Themen, gibt's Förderungen. Aber wenn ich mich für jede dieser kleinen Förderungen alles in Mini-Töpfe einzeln bewerbe, dann mache ich nichts anderes mehr. Ja. Wenn ich die aber zusammenwerfe, habe ich das gleiche Konzept wie vorher, habe aber viel, viel weniger bürokratischen Aufwand dabei. Und das finde ich echt spannend, wenn man sowas in die Richtung platziert bekommt. Die Studie wurde tatsächlich auch ziemlich viel zitiert, aber der Teil wurde bisher zumindest noch nicht aufgegriffen, soweit ich weiß.
Ja, es ist einfach insgesamt eine interessante Frage, wie viel Staat möchte ich beim Thema Förderungen haben? Mhm. Letztendlich, denke mal, da werden wir auch einig sein, Innovation entsteht aus Unternehmertum und ich glaube, es ist ja nicht umsonst so, dass das freiheitliche Demokratien innovationsfreudiger sind als andere Staatsformen. Und wir sind eben doch sehr dabei, letztendlich Innovationen zu verstaatlichen. Das ist jetzt sehr überspitzt formuliert. Ja. Natürlich wird es in gewissen Bereichen, weil sich die Privatwirtschaft gewissen Geschäftsmodellen nicht so annehmen wird, auch ein Maß an staatlicher Förderung geben müssen. Ja. Aber wir müssen halt sehr aufpassen, dass wir die Effizienz halten und dass vor allem eins im Vordergrund steht, das ist dieses Unternehmertum. Und ich glaube, das Schlimmste wäre eben Startup-Unternehmer, der sich, wie du so schön sagst, einfach nur noch mit administrativen Aufwänden beschäftigt. Ja. Das kann es nicht sein. Ich will einen Aspekt nochmal reinbringen, deswegen ist dieser Zugang zu Ressourcen so entscheidend. Wir fördern ja eine ganze Menge und ganz interessanter Aspekt, am Ende fördern wir überall Geschäftsmodelle, die natürlich auch Ressourcen brauchen. Und Ressourcen sind qualifizierte Menschen. Und das ist etwas, woran es in Deutschland, da mag jeder eine andere Sicht drauf haben, aber definitiv mangelt. In den unterschiedlichsten Berufen, ob das Pflegeberufe sind, der Schweißer, der Schlosser bis hin zu IT-Fachleuten. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation, wo wir Geschäftsmodelle fördern, die am Ende auf einen sehr, sehr engen Arbeitsmarkt zugreifen und dann am Ende ja vielleicht diese Innovation gar nicht zur Geltung kommt, weil diese Geschäftsidee gar nicht die notwendigen Ressourcen erhält. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und da würde ich eben halt auch den Schwerpunkt der Politik sehen, dass wir eben halt wieder qualifiziertes Personal bekommen. Ja. Da ist Zuwanderung ein ganz, ganz großes Thema. Und dass wir dem uns öffnen. Und das ist im Moment eine ganz, ganz große Schwierigkeit.
Ich fand das super spannend. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Gipfel für Forschung und Innovation der Bundesregierung. Und dort hat unter anderem der Gründer von Aleph Alpha, also quasi das deutsche ChatGPT, wenn man das so möchte, gesprochen. Und der hat was gesagt, was mich geschockt hat. Also Deutschland ist führend in der Ausbildung von KI-Experten. Aber auf der anderen Seite ist jede fünfte Person aus dem KI-Team von Apple im Silicon Valley deutsch. Weil die Leute sagen, hey, da habe ich ein cooleres Arbeitsumfeld. Das macht mir an vielen Stellen mehr Spaß. Und ich frage mich immer, warum? Wie schaffen wir es, die Top-Leute auszubilden und sie dann gehen zu lassen? Da müssen wir, glaube ich, an vielen Stellen mehr darauf achten, zu gucken, hey, wie können wir die wirklich an uns binden als uns im Sinne von als uns Deutschland, als uns Europa? Wie können wir diese fähigen Leute an uns binden? Und ich habe noch keine Antwort dafür.
Ja, hatte er eine Antwort, die wäre vielleicht auch...
Seine Antwort war es, er hat das Team auch eine Zeit lang geleitet und er hat gesagt, naja, die Leute kommen dahin, weil sie mit anderen like-minded people, also mit anderen Leuten zusammenarbeiten können, die ähnlich ticken wie sie. Und das macht an vielen Stellen, glaube ich, einen Unterschied. Aber das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut auf einer, ich sag mal, sehr intellektuellen Ebene. Aber wir haben ja nicht nur die Intellektuellen an der Stelle da, sondern wir haben auch den Schweißer, wir haben auch den Handwerker, den Elektriker da. Und was da das Ding ist, wie man die halten kann, wie man die nach Europa ziehen kann, wie man diese Berufe weiter pushen kann, da habe ich keine Antwort und da hat er auch keine geliefert.
Ja, wir haben das Phänomen ja jetzt nicht nur bei IT-Spezialisten, wir haben es ja eben auch bei denen, die in der Finanzwirtschaft sind, die gehen dann vielleicht nicht nach USA, die gehen nach London. Das haben wir eben auch in der Medizin, dass wir eben viele haben und hat viel was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Ich will natürlich größtmögliche Freiheit, wenn ich mich in diesen Bereichen bewege und ich will natürlich eine innovationsfreudige Umgebung. Und das sind zwei Dinge, an denen wir definitiv in Deutschland arbeiten können. Wenn wir hier eine Kultur haben, bei der wir 20 Jahre brauchen und es dann immer noch nicht schaffen, eine Autobahn zu bauen oder 4-5 Jahre für eine Baugenehmigung, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass junge Leute, die was voranbringen wollen, die was bewegen wollen, ins Ausland gehen. Und das ist dann eben England, das ist USA, das kann der Mittlere Osten sein, Abu Dhabi oder sonstige Staaten in der Region, die halt unglaublich dynamisch sind, extrem geschäftsorientiert sind und die einfach Freiheiten bieten. Also gerade der Blick in die Vereinigten Arabischen Emirate, was da eben einfach für eine Power und also ein Wille da ist, sich geschäftlich nach vorne zu entwickeln, welche Möglichkeiten da gegeben werden, das ist schon, das müssen wir uns einfach abgucken.
Ja. Was müsste die deutsche oder europäische Politik aus deiner Sicht nach tun, um dem Problem auf die Schliche zu kommen und es in Teilen oder ganz zu beheben?
Ja, wir haben halt einen sehr starken Fokus im Moment auf Themen wie den Green Deal. Das merkt man ja schon, dass das aber wieder aufgrund der Wachstumsschwäche etwas umschwingt. Ich halte nicht viel von Extremen. Also so, natürlich ist das Thema Transformation ist ein wichtiges. Und das wäre jetzt auch nicht sachgerecht, wenn man jetzt da wieder komplett eine Rolle rückwärts macht, sondern wenn man so einen Weg beschreitet, dann sollte man den auch konsequent weiter beschreiten, aber eben so, dass er letztendlich auch verkraftbar ist. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema überbordende Bürokratie. Aber was wir definitiv brauchen in Deutschland und in Europa, ist eine Wirtschaftsorientierung. Also der Dialog mit Unternehmen, mit Unternehmern, wenn man so will, einfach so eine Roadmap Wirtschaft, dass man sagt, wir definieren jetzt mal ganz klar, wo wollen wir sein als Wirtschaftsstandort und dass man so eine Strategie dann auch in Umsetzung bringt und letztendlich einfach auch mal wieder Fesseln löst. Und die sind schon enorm. Das nimmt der eine oder andere gar nicht so wahr. Klar, wenn der eine mal für seinen Hausbau eine Genehmigung beantragt, dann nimmt das wahr. Aber was wir im Moment eben an Vorschriften der Berufsgenossenschaft einhalten müssen, na, wie viel Trittleitern wir prüfen müssen, in welchen Zyklen, was wir an sonstigen Prüfungen für ortsveränderliche elektrische Geräte durchführen müssen, da macht sich keiner ein Bild von, wie Unternehmen belastet sind von bürokratischen Anforderungen. Die natürlich, wollte ich sagen, Bürokratie erfüllt ja auch einen Zweck. Sie soll eben auch Sicherheit herbeiführen, auch gleiche Spielregeln. Aber wir sind eben an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich nochmal komplett ausmisten müsste. Ja. Da gibt es ja Bestrebungen, aber die sind letztendlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich glaube, da brauchen wir einfach einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Da brauchen wir ein ganz enges Zusammenwirken zwischen Politik und Wirtschaft. Ja. Und für die Politik ist das auch nicht einfach, weil wenn ich überlege, gut, Zahlen sind pauschal immer schwierig, aber 70% unserer Gesetzgebung kommt aus Europa, dann tun mir eben Bundestagsabgeordnete leid, weil die werden ja letztendlich auch nur mit dem konfrontiert, was aus Europa kommt.
Ja. Aber bei dem Thema Bürokratie verschärft sich ja das, was du vorher so schön gesagt hast, mit dem Thema zu wenig Ressourcen. Personalmangel, Fachkräftemangel als Schlagwort, der nicht nur im Wettstreit zwischen den innovativen Geschäftsmodellen zu verteilen ist, sondern auch in der Bedienung der Bürokratie dann mit versorgt werden muss. Und also was ich daraus mitnehme, das würde ich gerne verifizieren, ob das das richtige Verständnis ist, dass du anregst zu sagen, hey, Förderung, schön, was es da gibt, aber wo zu wenig passiert ist, dass sich der Staat Gedanken macht, wie komme ich an genug qualifiziertes Personal, das ich brauche, um das alles zu realisieren, was wir tun müssen.
Das ist ein absolut spannendes Feld, weil wir sehen ja jetzt auch, dass der Staat, die öffentliche Verwaltung ja auch in einen Wettbewerb tritt mit der Privatwirtschaft um Ressourcen. Und wenn ich in so eine Situation komme, dann muss ich mir als Staat und als Verwaltung schon Gedanken machen, mache ich noch das Richtige? Also wenn ich merke, Achtung, die Aufgaben werden zu viel und ich kann sie nur erfüllen mit noch mehr Personal, dann muss ich mir die Grundstruktur nochmal anschauen.
Ja, eine Sache, die wir jetzt auch in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass es nicht immer nur wichtig ist, zu überlegen, was machen wir, sondern auch zu überlegen, was machen wir explizit nicht. Und vielleicht wird das tatsächlich auch mal eine echt spannende Überlegung für die Politik. Auf der anderen Seite, wenn ich dann über verschiedene systemtheoretische Ansätze nachdenke, das System wird sich nie selbst zerstören, da bin ich mal gespannt, wie sich sowas entwickeln würde in dem Kontext. Das ist ein spannender Gedanke.
Ja, also das ist ja nicht nur für den Staat schwierig. Also wir haben ja Bürokratie auch auf der Unternehmensseite. Also ich habe selber in größeren Unternehmen gearbeitet und da hast du ja auch irgendwann den Effekt des Empire Buildings. Je weiter du wegkommst vom operativen Geschäft, also es geht ja dann raus von der Business Unit, dann in die Division und dann in die Geschäftseinheit. Und am Ende hat dann jede Geschäftsebene Strategieabteilung. Ist das richtig? Ist das effizient? Im Zweifel nein. Also ich glaube, in jeder großen Organisation hast du schon enormes Potenzial, Strukturen zu reduzieren und dich wieder mehr auf das Wesentliche zu reduzieren. Aber da gebe ich dir absolut recht, das ist schwierig, weil es gab ja mal eine Begründung, wofür man diese Strukturen aufgebaut hat und die dann kritisch zu hinterfragen und die dann wieder zu reduzieren, ist schwierig, weil natürlich auch Menschen davon betroffen sind. Das darf man eben nicht vergessen.
Ja, es bräuchte viel Mut, das auch neu und anders zu denken, ne? und Veränderungswillen, der uns an vielen Stellen ja schon für Basics fehlt. Ne? Und
dann wobei auf der anderen Seite wir natürlich eigentlich in der Situation sind, anders als mal in den 80er Jahren, wir werden ja nicht in die Situation kommen, dass jemand seinen Job verliert, sondern wir haben im Moment unglaublich viele Aufgaben, die nicht besetzt sind. Allein wenn ich jetzt auf unsere Kinder schaue, wie viel Schulausfall wir da haben, dann glaube ich, gibt es da definitiv Potenzial und Möglichkeiten, dass wir, wenn wir sehen, dass gewisse Aufgaben nicht mehr so erfüllt werden müssten, weil ich einfach Regelungsdichte herabsetze, dann habe ich andere absolut wertvolle Aufgaben, die mit Freude erfüllt werden können. Ja. Gut, ob sie dann eben von demjenigen angenommen werden, ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber wir haben eben halt einfach im Moment gefühlt ein Ungleichgewicht zwischen Wasserkopf und dem, wo wir Dinge in Taten umsetzen müssen.
Ja. Spannende Diskussion, echt interessant. Wir haben zum Schluss, wir sind schon weit fortgeschritten mit der Zeit, fünf Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und die würde ich gerne einleiten mit der ersten Frage, die sich darauf bezieht, was für dich der prägendste Moment in deinem Berufsleben bis jetzt war?
Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, der prägendste Moment ist, wenn du, wobei das jetzt dann nicht ein spezifischer Moment ist, aber das war schon die Unternehmensnachfolge anzunehmen und dann vor allen Dingen mit dieser Verantwortung klarzukommen. Mhm. Also ich habe vorher in größeren Unternehmen gearbeitet und wenn du dann weißt, das ist jetzt auch dein persönliches Risiko und das ist ja dann nicht ein Moment, sondern das ist dann eine Entwicklung, die du machst, die ist extrem prägend, weil du irgendwann an einen Punkt kommst, an dem du maximal überfordert bist. Mhm. Und damit klarzukommen, das dann auch zu bewältigen, über diesen Punkt hinauszukommen, das ist ein absolut prägender Moment.
Mhm. Boah, das stelle ich mir auch
echt. Aber wie gelingt das an? Also ist das dann das Akzeptieren, dass es einfach eine Masse ist, die du da mitsteuerst, die auch in Schwingen kommen kann und sich gegen einen richten kann, die man nicht bis ins Letzte beherrschen kann?
Definitiv. Also das ist super formuliert. Das glaube ich, das muss man akzeptieren. Man hat dann auch gerade bei einer großen Organisation kann man nicht die absolute Kontrolle haben. Also die hat man auch, sag mal, in kleineren Strukturen nicht. Aber du musst eben akzeptieren, dass du auch scheitern kannst. Damit musst du klarkommen. Und das ist nicht einfach, das sieht man ja immer wieder.
Boah, das stelle mir echt heftig vor. Also ich meine, allein schon bei uns ist ja das Gleiche. Wir haben inzwischen auch echt meine mein Verständnis auch schon eine ganz große Operation aufgebaut. Aber wenn ich mir überlege, okay, die Operation ist noch um ein Vielfaches größer und dann auch noch das Lebenswerk von meinem Schwiegervater, das ist, glaube ich, echt nicht ohne.
Ja, und das hilft natürlich schon, eben diesen Austausch zu haben. Und wenn man dann jemand hat, der einen auch davon in gewisser Hinsicht entlastet und sagt, ich weiß um die Aufgabe, ich stand selber mit meinem Partner auch mehrfach schon vor dem Abgrund. Du musst ein Grundvertrauen haben, dass immer irgendwo eine Tür aufgeht und durch die du durchkommst. Ja. Das ist dieses Grundvertrauen. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Aber hast du gefunden mittlerweile? Ist da?
Ja, das ist ja. Es geht aber nur über Erfahrung und über das tatsächlich mal eine Tür aufgeht und du sagst, okay, da bin ich jetzt dann doch irgendwie durchgekommen und es ging wieder weiter. Und da ist natürlich jetzt auch diese Corona-Phase mit dem Ukraine-Krieg ist natürlich auch eine absolut harte Zeit. Also das ist schon sehr prägend, definitiv. Ja,
absolut. Vielleicht hilft dir eine Superkraft, das in Zukunft noch besser zu werden. Was wäre eine, die du dir wünschen würdest, zu haben?
Also eine Superkraft wäre definitiv, ist das eine Kraft, aber ist wirklich, was man sich wünscht, ist einfach Frieden zu stiften. Das wäre einfach eine schöne Superkraft. Ja. Frieden gibt's ja immer nur nach Auseinandersetzung. Das ist ja leider das Bittere an Frieden.
Davon haben wir genug.
Aber ich glaube, das ist die größte Fähigkeit, die ein Mensch haben kann und die größte Kraft, wenn man eben halt diesen Streit befrieden kann und zu Frieden kommt.
Sehr schön. Tobi. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich beeindruckt hat oder per Audible gehört oder wo auch immer?
Ja, ist ganz lustig. Es ist ein altes Buch, Brett Gilbert, Winning Ugly. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gelesen hat. Also Brett Gilbert war ja der Angstgegner von Boris Becker. Und das hatte ich neulich mal wieder in der Hand. Und das ist schon ein spannendes Buch. Gerade, gut, das ist jetzt sozusagen meine Generation. Wenn man mal so liest, welche psychologischen Tricks man als Tennisspieler bewusst einsetzen kann, um seine Gegner zu beeinflussen. Also, es ist nicht schön, aber auf der anderen Seite, es ist ja immer ganz gut, wenn man die miesen Tricks anderer kennt.
Ja, das stimmt.
Du hast ja jetzt die letzten Jahre mit dem Thema Unternehmensnachfolge auch für eine große Entity viel Erfahrung gesammelt. Und Unternehmensnachfolgen stehen viele an. Ne? Also es ist auch ein Riesenthema, das da vor uns liegt. Was würdest du jemandem, der in der Vorbereitung so einer Nachfolge steht, auch vielleicht von einer größeren Unit, empfehlen? Was ist das Wichtigste, auf was man achten sollte?
Ja, ich glaube, das ist eine gewisse Analogie zum Bürokratieabbau. Ich glaube, neben dem deutschen Steuerrecht gibt es ja unglaublich viel Literatur über Unternehmensnachfolgen, Generationsnachfolgen. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht braucht es die alle nicht. Sondern was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich einen Schnitt herbeiführt. Also wenn eine Generation übergibt an die nächste, dann muss sich aus meiner Sicht die Generation oder sollte sie sich wirklich dann auch trennen und übergeben an eine Generation, die dann auch die volle Freiheit und das volle Vertrauen hat. Das ist, glaube ich, absolut wesentlich und da braucht man sich dann also natürlich kann man eine Familiencharta und Unternehmenscharta aufsetzen und das ist sicherlich auch gut, weil man gewisse Werte definiert, in die nachfolgende Generation dann hineinwachsen soll. Das ist alles richtig. Aber ich glaube, wir sehen ja viel in unserem Umfeld solche Unternehmensnachfolgen und die größte Friktion ist immer zwischen den Generationen und natürlich auch innerhalb der Familie, aber da absolute Klarheit zu schaffen und zu sagen, da ein Schnitt zwischen den Generationen, da ein Schnitt in den Familien. Ich weiß, es fällt unglaublich schwer, aber das ist ganz, ganz wesentlich. Weiß ich, mehr so einen landwirtschaftlichen Hintergrund und also ist auch nicht ganz richtig, aber ich glaube, was immer gut funktioniert hat, ist, wenn jemanden dann auf einen oder auf zwei übergeben hat und gesagt hat, pass auf, sozusagen, ich gehe jetzt krass gesprochen auf den alten Teil, ihr habt jetzt die Verantwortung und werdet der gerecht. Dann muss ich natürlich aber auch als Älterer unter Umständen damit leben, dass die nachfolgende Generation scheitert. Auf der anderen Seite muss ich mir, und da hatte ich ja viel Zeit, überlegen, ob sie fähig ist, diese Nachfolge anzutreten. Mhm. Und wenn ich eben merke, sie ist es nicht, und da kann man sich ja auch Hilfe finden, dann muss ich eben vielleicht auch mal eine familienexterne Lösung suchen.
Ja. Okay. Super spannend. So eine differenzierte Meinung hatte ich dazu bisher noch nicht. Das ist sehr gut. Und ich glaube auch, dass das dem einen oder anderen Hörer sehr helfen kann. Wenn du nach all dieser Verantwortung, all dieser Bürokratie, dem Fachkräftemangel, whatever, nach Hause kommst, wie schaffst du es dann zu entspannen?
Am besten weiterarbeiten. Das ist das Beste. Ja, ich hab zum Glück ja einen gewissen ablenkendes Moment mit 4 Kindern. Und das ist wirklich schön. Also wenn man nach Hause kommt, dann hat man auf jeden Fall eine Ehefrau, man hat 4 Kinder und die reißen einen dann schon raus. Mhm. Also von daher habe ich genug Ablenkung, das ist zum Glück gewährleistet.
Sehr, sehr cool. Dann sagen wir Dankeschön für deine Gedanken. Sehr, sehr spannendes Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke auch von meiner Seite, Willi. Vielen Dank.
Vielen Dank. Großer Spaß, große Freude. Danke.
Dann geht es jetzt noch weiter mit dem Förderprogramm der Woche. Viel Spaß dabei. Das Förderprogramm dieser Folge ist das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Dort können Themen offen Innovationen gefördert werden. In der Regel sind Innovationen, die ich anfassen kann, häufiger mehr förderfähig als andere, aber auch Software-Innovationen oder sind dort förderfähig. Ich kann dort entweder alleine teilnehmen als einzelnes Unternehmen. Dazu muss ich dann aber weniger als 500 Mitarbeitende haben. Oder aber ich habe ein Konsortium aus mehreren Unternehmen, vielleicht eine Forschungseinrichtung mit dabei. Dann können sogar Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitenden daran teilnehmen. Die Förderquoten, also auch da wieder der Anteil an den Kosten, den ich als Zuschuss bekomme, liegen dort je nach Konstellation, je nach Größe des Unternehmens und ungefähr zwischen 30% und 60%. Ich kann an der Stelle sogar mit ausländischen Unternehmen kooperieren, wenn ich das möchte. Es ist so, man kriegt ungefähr, und auch das hängt wieder von ein paar Faktoren ab, zwischen 200 und 270.000 Euro Zuschuss pro Unternehmen. Wissenschaftliche Einrichtungen bekommen 220.000 Euro zum Zeitpunkt hier der Aufnahme. Und als Gesamtkonsortium, da lass mich nicht lügen, muss ich nochmal nachgucken. Ich meine, das lag ungefähr bei 1,2 Millionen Euro. Genau, ist ein super schönes Förderprogramm. Die Förderwahrscheinlichkeit lag beim letzten Report, den ich gesehen habe, bei 64,8%, damit eine sehr, sehr hohe Förderwahrscheinlichkeit. Da ist es so, wir haben tatsächlich jemanden bei uns, der hat früher als Gutachter für dieses Förderprogramm gearbeitet. Deswegen liegt unsere Förderwahrscheinlichkeit tatsächlich nochmal ein Stück höher. Daher sprecht uns gerne auch dazu an. Der Aufwand ist beispielsweise deutlich mehr als bei dem, was wir letzte Woche vorgestellt haben mit der Forschungszulage. Aber die Förderkonditionen sind deutlich besser, weil ich mehr Kosten ansetzen kann, also mehr Lohnnebenkosten. Bei der Forschungszulage habe ich maximal die Arbeitgeberanteile, die ich gerade noch mit reinrechnen kann. Bei ZIM kann ich noch andere Dinge mit reinrechnen, sodass ich in Summe vielleicht auch bei der gleichen Förderquote auf mehr Geld pro Kosten komme, das ich als Unternehmer danach bekomme. In dem Sinne, ZIM ist auch ein super Einsteigerprogramm, womit man auch gut loslegen kann. Wichtig ist allerdings, die Gründung muss abgeschlossen sein. Das bedeutet, ich muss ein operativ laufendes Geschäft haben, mit dem ich schon Umsätze generiere. In der Regel empfehlen wir, mindestens 5 Vollzeitäquivalente zu haben. Und wir müssen zeigen, dass wir das Geschäft, während wir das Geld bekommen vom Fördermittelgeber, auch weiter tragen können. Das bedeutet, wir brauchen irgendwo laufende Umsätze oder bereits ausgezahlte Investorengelder oder.
Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen, und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.